Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ahoi und willkommen zu einer neuen Sendung. Mein Name ist Till Janzer und das sind heute unsere Themen. Kommunistische Vergangenheit. Ein gewisser Teil der tschechischen Richter war schon vor 1989 tätig. Doch ist das ein Problem? Alte Gemäuer. Das Emauskloster in Prag stammt aus dem Mittelalter. Mit moderner Technik aus Deutschland soll nun geholfen werden, es zu bewahren. Außerdem haben wir für Sie heute einen Rundgang durch eine neue Ausstellung in Prag. Sie heißt Neue Realismen und präsentiert die Werke tschechoslowakischer Künstler aus der Zwischenkriegszeit. Doch nun erst einmal die neuesten Meldungen. Und die hat heute Markéta Kachlíková für Sie.
Die Nachrichten.
Tschechien will beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister an diesem Montag erneut eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten im Schengen-Raum anstreben. Dies sagte der tschechische Außenminister Jan Lipavský im Vorfeld der Gespräche in Luxemburg, bei denen Europas Strategie zur Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt steht. Tschechien fordert, dass russische Diplomaten Visa- und Aufenthaltsgenehmigungen erhalten, die nur Bewegungen innerhalb des Gastlandes und nicht im gesamten Schengen-Raum erlauben. Außerdem schlägt es vor, dass die EU nur noch biometrische Pässe akzeptiert, die schwieriger zu fälschen sind. Das Defizit der öffentlichen Finanzen ist im vergangenen Jahr auf 3,7% des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Im Jahr 2022 hatte es noch bei 3,2% gelegen. Dies teilte das tschechische Statistikamt am Montag auf seiner Website mit. Nach einer Überprüfung durch Eurostat musste das Statistikamt somit seine Daten von Anfang April korrigieren, wonach das Defizit der öffentlichen Finanzen im vergangenen Jahr 3,3% des BIP betrug. Die Kreditnachfrage der Unternehmen ging in Tschechien im ersten Quartal 2024 zurück. Damit wurde der Trend aus dem letzten Quartal des Vorjahres fortgesetzt. Im Gegensatz dazu nimmt die Kreditnachfrage der privaten Haushalte kontinuierlich zu, sowohl für den Wohnungsbau als auch für den Konsum. Dies geht aus der vierteljährlichen Umfrage hervor, die die tschechische Nationalbank veröffentlicht. Das geringe Interesse der Unternehmen entsprach den Erwartungen der Banken und spiegelte ihnen zufolge die hohen Zinssätze wider. Für das zweite Quartal erwarten die Banken einen Anstieg der Kreditnachfrage in allen Segmenten des Kreditmarktes. Die Frostschäden an der diesjährigen Ernte der Winzer in Tschechien werden sich auf Hunderte von Millionen Kronen belaufen. Dies erklärte der Vorsitzende des Winzerverbandes Martin Chlad am Montag gegenüber der Presseagentur ČTK. Seiner Aussage nach beschädigte der Frost am vergangenen Wochenende 40% der Weinberge im böhmischen Landesteil. Die Höhe der Ernteausfälle in Mähren ist noch nicht bekannt. Laut Chlad werden Weintrauben im Wert von 2 Milliarden Kronen in Tschechien jährlich angebaut. Die tiefen Temperaturen werden bis Freitag vorhergesagt. Ein Ölgemälde von František Kupka mit dem Titel Konzeption Danae Empfängnis ist auf einer Auktion am Sonntag in Prag für den Gesamtpreis von knapp 5 Millionen Euro verkauft worden. Damit ist die Empfängnis nicht nur das teuerste Werk von Kupka, das in Tschechien je versteigert wurde, sondern das teuerste Gemälde überhaupt in Tschechien. Den Rekord der tschechischen Auktionshäuser hielt bisher der Kommissbusmaler Bohumil Kubišta mit seinem alten Prager Motiv, das im vergangenen Jahr für 4,9 Millionen Kronen inklusiv Aufgeld verkauft wurde. Zum Schluss das Wetter. Eine Kältewelle erfasst nach wie vor Tschechien. In der Nacht auf Montag war es in Rolava im Erzgebirge mit minus 11,7 Grad Celsius am kältesten. An mehreren Wetterstationen wurden Kälterekorde für den 22. April gemessen, wie das tschechische Hydrometeorologische Institut bekannt gab. Am Dienstag soll es meist bedeckt sein. Im Tagesverlauf gibt es Regen, der in Höhenlagen ab 700 Meter in Schnee übergeht. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad Celsius, im Süden nur auf 4 Grad Celsius.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Markéta. Das Ende des Kommunismus in Tschechien ist fast 35 Jahre her. Bis heute gibt es aber um die 170 Richter, die vor der Samtenen Revolution von 1989 Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei waren. Dies hat eine Analyse des tschechischen Rundfunks ergeben. Ferdinand Hauser fasst die Ergebnisse zusammen.
Wer es in der Tschechoslowakei nach 1948 als Jurist zu etwas bringen wollte, der kam an einer Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei nicht vorbei. So sagt der Geschichtswissenschaftler Kamil Nedvěděcký, stellvertretender Leiter des Instituts für das Studium totalitärer Regime.
To členství v komunistické straně bylo předpokladem kariéry.
Natürlich war eine Parteimitgliedschaft Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere. Je höher die Gerichtshierarchie, desto mehr Parteimitglieder fanden sich dort.
Darüber hinaus sei von den Richtern Regimetreue verlangt worden, was von den zuständigen Organen gründlich kontrolliert worden sei, so der Historiker. Eine Analyse des tschechischen Rundfunks ist nun zu dem Ergebnis gekommen, dass es aktuell rund 170 Richter in Tschechien gibt, die früher Mitglied der KPČ waren. Ihr Anteil ist in den letzten Jahren wegen des Generationenwandels zwar zurückgegangen, 2010 gab es noch ca. 700 Richter, die vor 1989 in der Partei waren. Dennoch entsprechen die jetzigen 170 Beamten immerhin 6% all jener, die hierzulande in Robe Gerichtsverhandlungen leiten. Die meisten Richter mit KPČ-Vergangenheit finden sich heute an kleineren Gerichten. So gibt es etwa an den Bezirksgerichten in Jablonec nad Nisou und in Znojmo jeweils 3 Richter, die früher KPČ-Mitglied waren. Das entspricht etwa einem Fünftel. Ähnlich sieht die Verteilung aber auch am obersten Gerichtshof aus. Petr Šuk, stellvertretender Vorsitzender der Institution, erklärt, warum das so ist.
Das liegt schlichtweg daran, dass natürlich nur erfahrene Menschen im höheren Alter an den obersten Gerichtshof gelangen. Und bei denen ist der Anteil derjenigen, die vor 1989 Mitglied der Kommunistischen Partei waren, natürlich höher.
Dem stellvertretenden Gerichtspräsidenten zufolge muss eine Mitgliedschaft in der KPČ heutzutage aber nicht direkt ein Problem darstellen. Zudem weist Šuk darauf hin, dass es viele Richter mit dieser Biografie gäbe, die heute gute Arbeit leisteten. Der Chef des Richterverbandes, Libor Vravra, macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass nach 1989 sämtliche Vertreter seiner Berufsgruppe neu berufen werden mussten.
Es gab einen ziemlich wirksamen Filter. Nach der DDR war das meiner Ansicht nach der effektivste in den postsozialistischen Ländern. Wenn bei Einzelfällen Probleme ans Licht kamen, verließen diese Menschen zudem häufig die Justiz, wenngleich still und heimlich.
Doch der Historiker Kamil Nedvěděcký sieht das anders. Diese Richter seien nach 1989 bis auf wenige Ausnahmen alle übernommen worden, und das treffe leider auch auf einige besonders krasse Fälle zu, so der Experte. Zudem habe es in der Vergangenheit mehrere Verfahren gegeben, in denen diesen Richtern Befangenheit vorgeworfen wurde, wie auch Libor Vávra einräumen muss.
Ich erinnere mich an mehrere Prozesse. Das waren jene, in denen es etwa um Restitution oder Rehabilitierung ging. Die am Verfahren Beteiligten erhoben Einspruch wegen der Befangenheit des Richters aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei.
Mit einer möglichen Befangenheit ehemaliger KPČ-Mitglieder in Rube hat sich deshalb vor einiger Zeit auch das Verfassungsgericht befasst. Sein Urteil, eine Parteimitgliedschaft dürfe nicht a priori negativ bewertet werden, denn dass jemand früher in der Kommunistischen Partei war, bedeutet nicht automatisch eine Voreingenommenheit. Dennoch ergeben sich für Richter mit Parteivergangenheit oft Hindernisse in Tschechien. Das prominenteste Beispiel der vergangenen Zeit ist mit dem Namen Robert Fremmer verbunden. Er wurde von Staatspräsident Petr Pavel für das Amt des Verfassungsrichters vorgeschlagen. Der Senat unterstützte die Benennung zwar, einige Politiker äußerten aber trotzdem Kritik. Fremmer geriet allerdings nicht nur wegen seiner KPC-Mitgliedschaft ins Visier, sondern vor allem, weil er vor 1989 politisch motivierte Urteile unter anderem gegen sogenannte Republikflüchtlinge gefällt hatte. Seine Kandidatur zum Verfassungsrichter zog Fremmer schließlich selbst zurück, wegen des medialen Drucks, wie er begründete.
Ferdinand Hauser war das über die Frage, wie vorbelastet Richter mit kommunistischer Vergangenheit sind, und das im heutigen Tschechien. Und um die Historie und das Heute geht es auch im folgenden Beitrag. Der Bau des Emausklosters in Prag liegt fast 700 Jahre zurück. Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen können den alten Gemäuern und den wertvollen Wandmalereien dort leicht schaden. Darum stellen Wissenschaftler aus Deutschland nun moderne ABC-Messgeräte zur Verfügung, um die äußeren Einflüsse auf das historische Gebäude zu beobachten. Mehr dazu von Daniela Honigmann.
V rámci Ambitu tady teďka kolegové z technické vysoké školy v Kolíně nad Rýnem rozmístují měřáky.
Jan Wojciechowski ist Prodekan der Fakultät für Restaurierung an der Universität Pardubice. Gerade steht er im Kreuzgang des Emmausklosters in Prag und kommentiert, wie Kollegen aus Köln an mehreren Stellen Messgeräte anbringen. Mit den Vorrichtungen würden die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der unmittelbaren Umgebung gemessen, sagt Wojciechowski. Die Kästchen sehen ein bisschen aus wie Rauchmelder in Hotels oder öffentlichen Gebäuden. Trotz ihres unscheinbaren Äußeren sammeln sie aber wichtige Daten und stellen eine Verbindung über mehrere hundert Kilometer her.
It's able to send the data. Each of these loggers that you see.
Jedes dieser Geräte schickt Daten per SIM-Karte in eine Cloud, also einen Online-Speicher. Dadurch können wir sie dann zum Beispiel auch in Köln auswerten.
To the cloud, so I can look at it in Cologne, for example.
Das sagt Adrian Heritage, Professor am Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft der Technischen Hochschule in Köln. Sein Team stellt die Instrumente zur Verfügung, die außerdem auch radioaktive und chemische Belastungen wahrnehmen. Bisher sind diese ABC-Messgeräte vor allem in Museen und Galerien zum Einsatz gekommen. In Prag werden sie nun zum ersten Mal in einem historischen Gebäude installiert. Wojciechowski erläutert die Vorteile dieser Messtechnik gegenüber einer gewöhnlichen Wetterstation.
Eine solche Station liefert zwar Daten, aber keine weiteren Informationen, was sie bedeuten. Die ABC-Methode definiert bereits gewisse Risiken und die entsprechenden Werte, die eingehalten werden müssen. In Kombination beider Kategorien kommen bestimmte Maßnahmen zum Einsatz.
Dies diene etwa zur Erhaltung der mittelalterlichen Wandmalereien im Kreuzgang des Emmausklosters, schildert Heritage.
Es handelt sich um wertvolle Bilder. Sie befinden sich in einem Gebäude, das täglich genutzt wird und in dem sich Menschen in den Räumlichkeiten mit den Malereien aufhalten. Wir müssen also die klimatischen Bedingungen kennen, um einschätzen zu können, wie sie sich auf die Wandverzierungen auswirken.
Zu den Faktoren gehöre etwa das Heizen im Winter, gibt der Experte ein Beispiel. Die Messungen würden deshalb das ganze Jahr über durchgeführt und dann ausgewertet.
Wir müssen errechnen, welche Temperaturunterschiede zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter herrschen. Dann erkennen wir, ob etwa die Taupunkttemperatur ein Problem ist, bei der Wasser kondensiert. Auf den Malereien könnten sich dann Tropfen bilden und Schaden anrichten.
Problematisch könne zudem der Salzgehalt des Kondenswassers sein, der den Feuchtigkeitsgrad in den Materialien verändere, ergänzt Heritage. Um all das herauszufinden, wurden nun insgesamt 18 Messgeräte im gesamten Emmauskloster angebracht. Die Daten werden mindestens bis Ende kommenden Jahres gesammelt.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. In der Galerie der Hauptstadt Prag werden derzeit in einer großen Ausstellung die Werke von Künstlern aus der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit präsentiert. Dabei werden auch Bezüge zur neuen Sachlichkeit in Deutschland geschaffen. Ferdinand Hauser hat sich die Ausstellung angesehen.
Die neueste Ausstellung in der Galerie der Hauptstadt Prag beginnt mit einer Landkarte. Gekennzeichnet sind dort die einzelnen Sprachgruppen in der Tschechoslowakei zwischen den beiden Weltkriegen.
Das heißt vor allem Tschechisch, Deutsch, Slowakisch und Ungarisch.
Sagt Anna Habanova im Interview für Radio Prag International. Sie ist eine der Kuratoren der Ausstellung.
Wenn man sich diese Karte anschaut, bleibt aus dem tschechoslowakischen Gebiet, wo Tschechisch oder Slowakisch gesprochen wurde, eigentlich nur ein rudimentärer Teil. Und das ist auch ein Teil dieser Ausstellung, damit man sich klar ist, wie das einfach gelaufen ist.
Wie Habanova im Interview ausführt, ist die Idee zur Ausstellung aus einer umfassenden Publikation zum Thema hervorgegangen. Auch diese stand bereits unter dem Titel Nove Realismi, also Neue Realismen, den nun ebenso die Ausstellung in Prag hat. Aber Neue Realismen, was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Erstens sind das Werke, die in der Zwischenkriegszeit entstanden sind. Das heißt, die haben eine ganz konkrete zeitliche Zäsur. Die haben auch eine ganz konkrete Grenze, das heißt von Asch bis Kassa, bis Kaschau.
Also das slowakische Košice. Zum anderen würden die Bilder durch formale Elemente Gemeinsamkeiten aufweisen.
Es ist ein scharfes Blick, es ist eine ganz geschlossene Linie, es ist auf der einen Seite Konstruktivismus und im Zentrum dieses allen liegt Neusachlichkeit.
Diese Strömung sei in Deutschland fest etabliert gewesen, meint Habanova. In Tschechien war dem aber nicht so.
Wenn man bei uns Nová věcnost sagt, ist das etwas, was in der tschechischsprachigen Kunst nicht da ist. Und wir wollen doch zeigen, dass die Bilder doch so nah an sich liegen, formal. Die tschechischen Künstler waren nicht nur nach Paris orientiert, die waren aber auch nach Deutschland orientiert. Und wir wissen, dass die Künstler nach Deutschland gereist sind, nach Bayern, nach Sachsen, aber vielleicht auch nach Stuttgart.
Um diese Verknüpfungen zu verdeutlichen, haben Anna Habanova und die beiden anderen Kuratoren, Ivo Haban und Helena Musilova, im ersten Ausstellungsraum Bilder zum Vergleich aufgehängt. Pravoslav Kotík und Ernest Neuschul hängen untereinander und tatsächlich weisen die Bilder einige Ähnlichkeiten auf. In dem Raum wird auch auf andere Art in das Thema eingeführt.
In der Mitte ist das, was man Neusachlichkeit bezeichnen kann. Und je weit man von der Mitte ist, auf der linken Seite und auf der rechten Seite, kann man die Unterschiede sehen, wie es auch heutzutage ist, die Politik links. Das sind die sozialen Probleme, das sind die Arbeiter, da ist die schwere Arbeit, da ist aber auch die politische Agitation. Auf der rechten Seite, da ist das Kapital, dort ist das Romantische, dort ist das Zeitlose und damit ist die Ausstellung, glaube ich, auch interessant, weil die spiegelt einfach das, was vor 100 Jahren war, in die heutige Zeit oder umgekehrt. Die heutige Zeit kann man auch in der Zeit nachvollziehen.
Ausstellungsstücke hat das Kuratorenteam für die Ausstellung ausgewählt. In einem der ersten Räume sind dabei an den Wänden nur Gesichter zu sehen.
Es sind lebendige Menschen der damaligen Zeit, die wie zeitlos gefasst sind, die wie mit dem Fotoapparat gefasst sind. Das sind die damaligen Akteure. Diese Leute haben die Kunst damals beeinflusst. Die haben gesagt, ich will so ein Porträt haben, weil das modern ist.
Auf dem Tisch in der Mitte findet sich dazu der Gegensatz. Zu sehen sind hier keine Gemälde, sondern Fotografien und sie zeigen keine Menschen, sondern Gegenstände.
Auf diesen Fotos können Sie Unterschiede sehen, wie man eine Sache in den 1930er, 20er und 30er Jahren einfach fassen konnte. Das heißt, entweder ganz scharf, in ganz scharfen Linien oder im ganz totalen Detail wie Makrofoto.
In einem der weiteren Räume sind dabei auch Fotografien des Schriftstellers Karel Čapek zu sehen. Dieser lichtete mit seiner Mittelformatkamera mit Vorliebe seinen Hund Daschenka ab. Habanova zufolge wurden die Aufnahmen aus dem Nachlass des Autors vermutlich noch nie öffentlich gezeigt. In den weiteren Räumen der Ausstellung sind des Öfteren Fotografien neben Gemälden zu sehen. Ein Foto von Karel Čapek hängt so neben einer Malerei von Paul Gebauer. Es sei ein zentrales Anliegen, so Habanová, auch Vertreter der Minderheiten in der Ausstellung zu zeigen. Und stellvertretend hierfür könne eben gerade Gebauer stehen.
Paul Gebauer hat in Zossen bei Bruntal, zwischen Bruntal und Troppau gelebt und war ein akademischer Maler, der in Dresden studiert hat, aber ein einziger Sohn eines Landwirts war und musste Hof übernehmen. Das hieß für ihn, zuerst war die Arbeit auf dem Feld und dann erst das Malen.
Deutlich zu sehen sind diese Einflüsse etwa in einem Gemälde aus dem Jahr 1933.
Dieses Bild heißt Mein schlesisches Dorf. Und das, was es zeigt, ist Stolz und Zugehörigkeit der Menschen zu dem Land.
Ein weiterer Abschnitt der Ausstellung trägt den Titel Lebendige Realität oder Gelebte Realität. Die ausgestellten Bilder und Skulpturen zeigen laut Habanová, wie das Leben in der Zwischenkriegszeit war, beziehungsweise wie es damals gesehen wurde. Der Kunsthistorikerin zufolge weisen die hier gezeigten Exponate auch ganz deutliche Gegensätze zur neuen Sachlichkeit in Deutschland auf.
Die Bilder der deutschen neuen Sachlichkeit sind sehr kritisch, sehr sozialkritisch. Das findet man in der tschechischen oder in der tschechoslowakischen Kunstszene überhaupt nicht, weil die politische und gesellschaftliche Situation einfach anders war.
Deutlich wird dies laut Habanová etwa in einem Bild von Miloslav Holý aus dem Jahr 1923. Dargestellt wird ein Kriegsopfer, ein einarmiger Mann, der an einem Stand Eis verkauft. Das Gemälde sei fast schon eine zeitlose Idylle, meint die Kuratorin, und stehe damit für eine Reihe ähnlicher Abbildungen, die jeweils einen verwundeten Mann eher positiv darstellten.
Der ist schon mit der Situation irgendwie nicht zufrieden, aber der kann damit leben. Und die Künstler wollten ihn nicht als eine Tragödie zeigen, sondern als einen unmittelbaren Teil der damaligen Gesellschaft.
Laut Anna Habanová kann die Ausstellung in der Galerie vor allem dank ihrer Multimedialität punkten.
Ich finde, die Ausstellung ist besonders freundlich und besucherzugänglich, weil die nicht nur Bilder zeigt und Zeichnungen und Grafiken und Plastiken, aber auch Fotos und Filme. Und diese Filme waren extra für diese Ausstellung neu vorbereitet, waren auch neu in dem tschechischen Archiv ausgesucht. Und für diese besondere Angelegenheit hierher geholt. Es sind Filme von Alexander Hackenschmidt, es sind Filme, die Reklame zeigen, es sind Filme, die damals in Kinos waren.
Gezeigt werden die Streifen auch im Prager Kino Ponrepo. Geplant sind zudem weitere Begleitveranstaltungen, unter anderem ein Abendprogramm, das unter dem Titel Swing in der Galerie steht und bei dem etwa DJ Mackie Messer auftritt.
Sie können in die Galerie gehen und Sie werden hier tanzen. Ganz einfach bei zeitgenössischer Musik, die vielleicht neu gemixt ist oder neu gebracht ist, aber die Besucher, die Zuschauer halt in die Zeit der 1920er und 30er Jahre zurückführt.
Im Juli und August sollen die Elektroswing-Konzerte dabei auch unter freiem Himmel auf dem Vorplatz der Galerie und der Stadtbibliothek, dem Marianske Námestí, stattfinden.
Die Ausstellung Nové Realismy wird in der Galerie der Hauptstadt Prag in der Prager Stadtbibliothek gezeigt. Geöffnet ist sie täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr, donnerstags zudem bis 20 Uhr. Nach vorheriger Anfrage können Führungen in deutscher Sprache für Gruppen angeboten werden. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 25. August. Anschließend ziehen die Exponate weiter in die Slowakei und werden in Liptovský Mikuláš und Košice gezeigt. Und das war's bei uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.
écoutez Radio Prague International.